Ja, bevor es richtig losgeht, möchte ich gerne noch ein paar persönliche Worte weitergeben, was mich jetzt auch demnächst beschäftigt oder was mich schon seit Längerem beschäftigt. Ich bin seit fast 20 Jahren hier in der Gemeindeleitung gewesen und habe da mich viel investieren können, einbringen können und Gott und der Gemeinde dienen können. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich habe aber auch gemerkt, dass man und auch Kraft, die aufgebraucht wird, die man auch verlässt. Und ich bin schon seit Längerem am Überlegen und ich werde jetzt ab August ein Gemeindesabbatjahr machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich heute noch einmal predigen werde, aber dann ab August dann für wenigstens 12 Monate dann eben nicht mehr hier in der Gemeinde, zumindest nicht. Und auch keine Moderation machen werde, auch meinen Teamleitern in den Teams, in denen ich mich angemeldet habe, denen habe ich bereits Bescheid gesagt, dass ich eben so eine Pause einlegen werde. Es ist aber tatsächlich eine Pause, es ist kein Rückzug in irgendeiner Form, ja, sondern ich bin nach wie vor hier, ich bin in der Gemeinde und werde dann dort halt etwas kürzer treten, wahrscheinlich halt dann immer der Fall gewesen ist. Und ich werde mir auch die Freiheit nehmen, wahrscheinlich etwa einmal im Monat auch einen anderen Gottesdienst zu besuchen. Falls ich dann mal nicht da sein sollte, dann macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin da und ich suche mir auch keine andere Gemeinde, ganz im Gegenteil, sondern ich suche den Kontakt zu anderen Christen und auch den Austausch miteinander. Denn wie sich das so darstellt, wird es auch sein, dass ich mich auch noch mehr übergemeindlich engagieren kann, was die Evangelische Allianz hier in Bielefeld angeht. Oder eben auch, worauf ich mich auch schon riesig drauf freue, dass wir die Glaubenskonferenz der AMBD, unseres Gemeindeverbandes, nächstes Jahr Pfingsten hier in Bielefeld haben werden. Und da leite ich das Organisationsteam und ich bin froh, dass wir aus jeder der 8 ostwestfälischen Gemeinden von der AMBD dort Leute in der Mitarbeiterschaft haben. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele von uns selber, die wir hier vor Ort sind, Georg-Müller-Schule, ja, eine Viertelstunde zu Fuß von hier, dort wird die Konferenz stattfinden, dass ihr euch anmeldet und zwar nicht nur als Tagesgäste oder nicht nur mal den Gottesdienst am Sonntagmorgen besucht, sondern die ganze Zeit dann auch dabei seid, das ganze Wochenende. Ich denke, das wird so gut sein wie eine Gemeindefreizeit mit Schlafen im eigenen Bett. Wie cool ist das denn? Ja, also auch da schon mal die Save the Date-Karten, die hattet ihr ja schon bekommen. Und das wird uns dann eben auch nächstes Jahr beschäftigen. Vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Lieder, die wir gesungen haben. Und Christian, du hast die Grundlage gelegt. Es ist bezahlt. Fertig. Unsere Schuld ist bezahlt. Ausgelöscht. Ja, da kommt keiner mehr und klopft. Ne? Kein Schuldeneintreiber, ne? Keine Mafia oder was weiß ich, ne? Was uns da so für Gedanken dann kommen. Es ist bezahlt. Da hat niemand mehr Anrecht drauf, uns irgendwas unterstellen zu wollen oder anklagen zu wollen. Alles ist bezahlt. Und bei den Liedern, Doris und dein Team hier, da habe ich mir so ein paar Texte dann notiert aus dem ersten Lied. Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte euch das einfach nur mal nennen. Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Wir kennen dieses Pro-Christ-Lied, ja, da geht es um Veränderung. Dann. Und das zweite war dann auch, wo es um Gebet geht, Ruhe im Gebet, Zeit mit Gott verbringen und die Welt mit offenen Augen sehen. Passt gut auf jetzt in der Predigt, wo ihr das wiederfindet. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, kennt jemand diesen jungen Mann? Er heißt Titus Müller. Sagt euch auch nichts. Mensch, aber das kann man ja ändern. Titus Müller ist Schriftsteller. Er ist ein gläubiger Christ, ist mit Jesus unterwegs, genauso wie wir auch. Und er ist Schriftsteller, verdient seinen Lebensunterhalt tatsächlich mit Schreiben. Und er macht das auf verschiedene Arten. Und zwar nimmt er auch durchaus immer mal wieder biblische Texte, vorzugsweise dann auch aus dem Alten Testament, aber ich denke nicht nur, wo er dann sich versucht, in die Personen der Handelnden hineinzuversetzen und das so ein bisschen auszuführen. Wie wird sich Mose tatsächlich gefühlt haben, als er da so einen brennenden Busch gesehen hat und der blieb grün? Wie ist es Isaak gegangen, dem Teenager, den sein Vater mitgenommen hat? Wir wollen dem Herrn opfern. Und er guckt und guckt und guckt und kann kein Opfer, kein Tieropfer entdecken. Wie ist es Jona ergangen im Bauch eines Fisches? Und. Wie ist es Kain und Abel ergangen? Das hat er zusammengefasst in einem Buch, Die Stimme des Schöpfers. Erzählungen aus dem Alten Testament. Ja, da bin ich auch noch ziemlich am Anfang, hab dann aber schon auch einige spannende Dinge dann auch mit und eben aus einer etwas anderen Perspektive, weil die biblischen Berichte, die sind ja dann ja doch schon immer so ein bisschen knapp und dann kurz zusammengefasst. Was er aber auch macht, und das ist wahrscheinlich auch noch der größere Teil seines schriftstellerischen Schaffens, ist, dass er historische Romane schreibt. Er hat auch Geschichte studiert und ist dann eben auch sehr bewandert dabei und hat dann eben auch einen sehr guten Zugang, um das dann auch aufzuarbeiten. Und gerade so aus dem Mittelalter, so ein paar Dinge, das ein oder andere Buch von ihm habe ich bereits gelesen, wo er das dann aufzeigt und man denkt, okay, da hast du irgendwann mal was in dem Fach Kirchengeschichte, wo du immer so wunderbar aufgepasst hast, dann auch schon mal was von gehört, ja. Also ne, da fügte sich dann auch das eine oder zum anderen zusammen oder wurde auch sogar ein richtiges Bild. Und dann hat er sich mal hingesetzt, der Titus Müller, und hat mal zusammengefasst, was ihn alles so bewegt, wenn er schreibt und wie er das macht. Und hat das in einem kleinen Büchlein zusammengefasst, vom Abenteuer einen Roman zu schreiben. Vom Abenteuer einen Roman zu schreiben. Ja. Ein richtiges Abenteuer. Man macht sich da auf einen Weg. Man macht sich da auf eine Entdeckungsreise. Und wie bekommt man dann die einzelnen Inhalte zusammen? Und wie kann man daraus eine Geschichte machen? Wie kann man Handlung daraus entwickeln können? Wie kann man Spannung aufbauen? Wie kann man auf den Punkt kommen, wo man dann ja auch tatsächlich hin will? Und als ich dann so danach dann auch so das ein oder andere Buch, wie gesagt, von ihm gelesen habe, dann dachte ich, okay, jo, da sind wir jetzt an dieser Stelle, wo er dann beschreibt, wie er dann eigentlich damit umgeht. Und ein recht beliebtes Mittel von Schriftstellern, und ich glaube, das trifft nicht nur für den Titus Müller zu, ist es, mindestens zwei oder sogar vielleicht sogar mehr Handlungsstränge aufzubauen, so nebeneinander her. Und die scheinen überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben. Der eine da, der andere da, vielleicht sogar noch ein dritter, noch ein vierter oder so etwas. Und wird da eben eine Spannung aufgebaut, dann ist das Kapitel zu Ende und es geht auf der anderen Seite weiter. Oh, ja, ich will auch wissen, wie es da weitergeht. Aber dann wird auch da wieder Spannung aufgebaut, Kapitel Ende und es geht wieder auf der anderen Seite weiter. Ja. Und wir steigen jetzt wieder ein in die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, das ist ja auch fast wie so ein Roman. Mindestens ein gutes, wichtiges, tolles Geschichtsbuch. Ja. Spannend eigentlich tatsächlich wie ein Roman. Und wir gehen noch einmal in Apostelgeschichte 10. John hat sich damit auch, ich sage jetzt mal auch, beschäftigt. Ein Teil seiner Predigt war auch damit schon. Er hat auch das ganze Kapitel gelesen, 48 Verse. Ja, das dauerte dann auch schon mal so seine Zeit. Und wir wollen da jetzt noch mal mit hineingehen, weil der Bibelübersetzer Hans Bruns, dessen Bibelübersetzung ich auch heute verwenden werde und aus der ich dann auch immer wieder mal zitieren werde oder vorlesen werde, gesagt hat zu diesem Ereignis, was wir hier betrachten wollen, es ist ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Ein entscheidender Wendepunkt. Und manchmal ist einem das so gar nicht klar, wenn man die Bibel liest. Wenn man die Apostelgeschichte liest. Was passiert denn da? Warum wird das hier auch so ausführlich beschrieben? Kein anderes Ereignis wird so ausführlich beschrieben wie das hier. Ganz nahtlos den Kapitel 10. Und wir wollen hier auch ganz nahtlos den roten Faden aufnehmen, der sich durch die ganze Apostelgeschichte zieht. Dieser Wendepunkt, dieser entscheidende Wendepunkt, der hat Auswirkungen bis heute. Dieser hat Auswirkungen auch für uns. Und auch wir können davon etwas lernen. Und ich hoffe, dass ich das euch gut weitergeben kann. Apostelgeschichte 10. Wie gesagt, ein langes Kapitel, deswegen werde ich es nicht vorlesen, sondern teilweise mal zitieren, teilweise dann eben auch erzählen, was passiert denn da überhaupt. Aber ich empfehle euch unbedingt, Nehmt euch heute Nachmittag oder wann auch immer in dieser Woche Zeit, um dieses Kapitel zu lesen, in einer Rutsche mal durch. Und vielleicht fangt ihr mal an mit der Schlachter-Übersetzung, aber dann wollt ihr auch mal lesen in der Bruns-Bibel oder in der guten Nachricht, in der Hoffnung für alle, in einer etwas moderneren Sprache, dann lässt sich das noch flüssiger lesen. Und ich finde und ich glaube, wenn ihr in einer halben Stunde etwa so weit seid, dass ihr dann sagen könnt, jo, das ist echt spannend, das ist echt hochinteressant, was dort passiert. Gott öffnet Türen. So habe ich dieses Kapitel und die Predigt dann heute beschrieben. Von Titus Müller habe ich euch eben erzählt, vom Abenteuer einen Roman zu schreiben. Und ich glaube, dass es für Lukas, der ja neben seinem Evangelium, wo es um den Lebensbericht von Jesus Christus geht, auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, quasi als Fortsetzungsroman, ebenso ein Abenteuer gewesen ist, das alles zusammenzutragen und aufzuschreiben. Unbedingt. Und er verwendet hier in Kapitel 10, zu Beginn des Kapitel 10, auch zwei Handlungsstränge, die sich nebeneinander entwickeln. Aber um sie zu entwickeln und zusammenzuführen, braucht er nicht 100 oder 200 Seiten, wie das in einem Roman der Fall ist, sondern nur einige wenige Sätze. Apostelgeschichte 10, Gott öffnet Türen. Der erste Handlungsstrang ist Cornelius, ein römischer Hauptmann, der in Caesarea stationiert ist, befehligt wahrscheinlich so etwa 600 Leute. Caesarea, können wir uns schon denken, wem diese Stadt gewidmet ist, dem Cäsar, dem Kaiser. Und dort ist eben auch die Besatzungsmacht stationiert, die Römer. Und von ihm wird beschrieben, dass er fromm war in Vers 2, gottesfürchtig, dass er viel Gutes getan hat und dass er ein treuer Beter war. Als römischer Soldat, als römischer Befehlshaber hat er den Zugang zum jüdischen Glauben gefunden und ist dort angekommen und wird sehr geschätzt vom jüdischen Volk dort in der Stadt in Caesarea. In seiner Gebetszeit, und wahrscheinlich hat er diese Gewohnheit auch übernommen aus dem jüdischen Alltag. In seiner Gebetszeit hat er eine Vision, ein Engel erscheint ihm und bestätigt seinen Glauben. Jawohl, das ist ganz oben, in der obersten Etage, im Himmel angekommen, dass du Gutes tust, dass du fromm bist, dass du betest, dass du Gott die Ehre gibst. Und er wird beauftragt, einen Simon Petrus zu holen. Und sofort, nachdem diese Vision zu Ende war, beendet er seine Gebetszeit und er holt einige Diener und schickt sie los. Punkt. Absatz. Wie geht es denn jetzt weiter? Nein. Wir gehen in den anderen Handlungsstrang. Petrus. Petrus in einem Ort namens Joppe. Heute Jaffo oder Jaffa, in der Nähe, ganz in der Nähe von Tel Aviv oder ein Vorort von Tel Aviv, 50 Kilometer entfernt. Wir kennen Petrus natürlich, nicht nur aus der Apostelgeschichte, nicht nur aus Kapitel 10, sondern schon aus den Evangelien, als Jünger Jesu unterwegs, als quasi auch irgendwie so ein Anführer, so ein Chef von den Jüngern. Dann später erlebt er eben auch, wie Jesus gestorben ist, ja. Er erkennt aber auch, als er wieder aufersteht, warum das alles passiert ist. Er bekommt mit, wie Jesus in den Himmel auffährt, wie der Heilige Geist ausgegossen wird an Pfingsten, wie die Gemeinde gegründet wird und wie sich das Evangelium verbreitet. Von Jerusalem in ganz Judäa und Samarien. Und er ist unterwegs, um die Christen in den verschiedenen Orten zu besuchen und sie zu bestärken. Und auch er befindet sich in einer Gebetszeit, Ruhe zum Gebet. Und weil er die im Haus nicht finden konnte, ist er auf das Dach, das flache Dach, gestiegen. Und auch er hat genau so wie Cornelius eine Erscheinung, eine Vision. Da kommt ein Tuch vom Himmel herab. Ja, an vier Zipfeln gebunden. Ja, das könnte man, ja, kann man sich wirklich bildlich vorstellen, wie das aussehen hat. Ne? Könnte man auch wahrscheinlich gut darstellen hier irgendwie. Und da drin alle möglichen Tiere. Petrus, du hast doch Hunger. Mittagszeit. Ja? Komm, schlachte und iss. Und Petrus als Jude, nee, nein, Das, was da drin ist, das ist gemein und unrein. Das darf ich nicht essen und ich werde es nicht essen. Petrus, komm, iss. Nein, dreimal wiederholt sich das. Und er weigert sich, das zu essen und dann wird dieses Tuch wieder hochgenommen. Und Petrus sitzt da und fragt sich, was ist los? Was ist da eigentlich passiert? Erst als durch die Ankunft der Gesandten von Cornelius, die jetzt mittlerweile schon unten vor dem Haus vor der Tür stehen, sich die beiden Handlungsstränge vereinen und zu einem werden, begreift Petrus nach und nach, was geht da eigentlich vor oder was sollte ich lernen? Was ist mir da klar geworden? Was wollte Gott mir klar machen durch diese Erscheinung, die ich da gehabt habe? Und warum fängt er an zu verstehen? Weil er vorbereitet wurde. Weil er und auch Cornelius vorbereitet wurden. Deshalb kann es weitergehen und sich vorbereiten lassen. So habe ich, also hier die, Entschuldigung, habe ich ja unterschlagen, die zwei Handlungsstränge, Cornelius und Petrus. Und sich vorbereiten lassen ist dann der erste Punkt, die ersten 23 Verse. Und was dafür erforderlich ist, um sich vorbereiten zu lassen, das lernen wir dann eben auch hier ganz besonders von diesen beiden. Denn da entdecken wir viele Parallelen, die sich bei ihnen beiden ereignen. Das erste ist, dass sie beide die Nähe Gottes suchen. Beide haben ihre Gebetszeiten, die sie auch einhalten. Wahrscheinlich tatsächlich übernommen vom jüdischen Frömmigkeitsstil, dass sie feste Gebetszeiten auch quasi eingehalten haben. Gute Gewohnheiten schon von klein auf gelernt haben, gerade auch Gottes Nähe zu suchen, ins Gebet zu ihm zu gehen und dort auch ja, vielleicht sogar ja, zu Gott zu sprechen, aber vielleicht auch sogar seine Stimme zu hören. Gott spricht nicht immer. Ja, vielleicht haben wir manchmal auch das Gefühl, oh, ich lese im Wort Gottes, das ist ja sein Wort, aber puh, ich kann da heute mal nichts von mitnehmen. Aber Gott benutzt solche Momente, wo wir seine Nähe suchen, wo wir im Gebet sind, auch immer wieder sehr gerne, um zu uns zu sprechen. Etwa einmal die Woche möchte ich ein bisschen Sport machen. Und dann ziehe ich meine Joggingschuhe an und mache mich auf den Weg. Bin dann so 40 Minuten vielleicht unterwegs und während dieser Zeit bete ich. Ist von zweierlei Seiten her positiv. Es lenkt mich so ein bisschen ab von meiner körperlichen Erschöpfung. Ja, und auf der anderen Seite kann ich aber auch viel Zeit mit meinem Herrn verbringen. Und da habe ich schon mehrmals erlebt, dass während ich so zu ihm gesprochen habe, dass er mir Gedanken eingegeben hat, die ich als Antwort auf meine Fragen empfinden kann. Ich gehe nicht nur joggen, jeden Morgen, zumindest vom Montag bis Freitag, wenn ich morgens meine Bibel gelesen habe, dann gehe ich noch so und mache ich noch eine Runde durch Milse, mache einen Spaziergang. Und auch während dieses Spaziergangs bete ich. Also man muss nicht nur so ausgehechelt sein, sondern kann eben auch in Ruhe dann einen Spaziergang machen und auch mit Gott reden. Und wo er auch zu uns sprechen kann. Gerade dann, wenn wir eben seine Nähe suchen. Hast du gute Gewohnheiten, um Gottes Nähe zu suchen? Hast du dir da schon was eingerichtet? In deinem Alltag? Also alle Tage? Mach das. Er will das ganz besonders nutzen, um dann auch zu dir zu sprechen. Und wenn es dann tatsächlich passiert, Gottes Stimme hören, erkennen und sie auch verstehen. Was sagt er uns? Ja, was will er uns weitergeben? Wie spricht er dann auch zu uns? Erkennen wir sein Reden in seinem Wort? Durch andere vielleicht? Durch eine Andacht? Durch eine Predigt? Vielleicht sogar durch diese Predigt? Manchmal wünschen wir ja so wie die beiden es hier erlebt haben, ja, dass da eine Stimme kommt und ein Engel erscheint oder ein Tuch kommt vom Himmel hier und jetzt komm und mach und zu. Ja. Tut Gott aber nicht immer. Aber wir merken auch, dass er uns mal was aufs Herz legt. Vor zwei Wochen, was Samuel gesagt hat, dass er den Eindruck hatte vom Heiligen Geist, er müsste Benny etwas weitergeben. Ja. Manchmal auch für andere eine Botschaft, die wir für andere bekommen, die er uns aufs Herz legt. Manchmal wünschen wir uns auch, ja, oh, ich habe eine Nachricht bekommen über WhatsApp, oh, die ist von Gott, super. Habe ich leider so noch nicht bekommen. Ich hoffe dann, als Absender steht auch nicht unbekannt drauf, sondern Gott. Und dann natürlich auch, wenn wir Gottes Stimme gehört, erkannt und verstanden haben, dass wir auch seinen Anweisungen befolgen. Und das tun diese beiden ja hier. Cornelius, ja, ah, zack, oh, yo, schick deine und lass den Petrus holen. Und dann geht er auch, holt einige seiner vertrauten Knechte, die auch von seinem Glauben schon was mitbekommen haben. Und er nimmt sie und schickt sie los. Sie verstehen, was er will und worum es ihm auch geht und was ihm wichtig ist. Und auf der anderen Seite Petrus, der noch grübeln muss. Was ist das? Was habe ich da gesehen? Warum sollte ich da diese unreinen Tiere essen? Und dann noch einmal kommt die Stimme und sagt ihm, geh runter, da sind die Leute, da sind Gesandte, geh mit ihnen. Ich habe sie geschickt. Geh ruhig mit ihnen, du brauchst da keine Furcht haben, keine Angst haben, dich nicht drum zu sorgen. Er geht mit ihnen und macht sich auch auf den Weg nach Caesarea. Die Hoffnungsstränge kommen zusammen, weil die Hauptdarsteller sich vorbereiten ließen und offen sind für das, was jetzt kommt. Und nun geht es weiter, dass man eben neue Möglichkeiten oder offene Türen auch tatsächlich erkennt. Das ist eine Sache. Und auch hindurchgeht. Das ist noch ein weiterer, im wahrsten Sinne des Wortes, Schritt. Und manchmal nicht nur ein Schritt, sondern mehrere Schritte, die wir tun müssen, um eben durch diese offene Tür dann hindurchzugehen. Unser ganzes Leben besteht ja eigentlich aus Veränderungen. Weil die meisten aber so langsam kommen, dass wir sie nicht merken, stellen wir irgendwann mal fest, oh, ich bin aber alt geworden. Haare sind grau, deswegen habe ich auch schon meinen Bart weggemacht. Oder andere, wenn zu den Kindern dann auch gerade natürlich, oh, du bist aber groß geworden, die können das nicht mehr hören. Aber solche Veränderungen passieren mit uns Tag aus, Tag ein. Und es wechseln sich immer wieder die Gegebenheiten, manchmal schneller, manchmal aber auch ein bisschen langsamer. Manchmal sind das Situationen, die möchten wir eigentlich gerne festhalten. Oh, das ist so ein wunderschöner Tag, den wir hatten. Wahrscheinlich Familie Enns. Ja? Und dann sagt Eva, ich will immer hier bleiben oder so. Ja? Ein ganz toller neuer Spielplatz entdeckt oder keine Ahnung, was auch immer. Ja? Ah, ich habe eine super Arbeitsstelle. Ja? Und die Firma geht pleite. Du kannst da nichts dafür. Ich möchte aber gerne. Du musst dir was Neues suchen. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Situationen, die wir lieber von jetzt als später loswerden möchten, dass sich das wieder wechselt, dass sich das wieder ändert. Schwierige Situationen, wir wünschen uns, dass das schnell vorbeigeht. Mal sind es kleine Dinge, die sich da ändern, ja? So klein, dass wir sie kaum merken. Mal gibt es aber auch größere Veränderungen, in denen wir drinstehen. Und hier, ich erinnere nochmal, Apostelgeschichte 10, ein entscheidender Wendepunkt für die Gemeinde, für die Geschichte der Gemeinde Jesu. Ein entscheidender Wendepunkt. Warum? Weil die Türen früher zu waren. Gott öffnet Türen. Müsst ihr Türen öffnen, wenn die schon offen sind? Natürlich nicht. Die Türen waren zu. Und auch das erkennen wir sehr gut an unseren beiden Personen hier. Cornelius, wer war Cornelius? Ein römischer Hauptmann, von der Besatzungsmacht geschickt. Die haben die Juden, die Israeliten unterdrückt, klein gehalten. Ihr gehört zum Römischen Reich, ihr seid nicht mehr selbstständig. Wir sind hier die Kerle, die das Sagen haben. Cornelius hat einen Weg gefunden, wie er damit umgeht, ja. Aber nichtsdestotrotz gehört er eigentlich zu den Feinden von Israel. Und viele Juden und Israeliten haben sich gewünscht, dass sie ins Meer zurückgetrieben werden, dass sie wieder weggehen. Auf der anderen Seite Petrus, jüdisch aufgewachsen, ein einfacher Mann, ohne große Bildung, ein Fischer, der mit seinem Boot nachts rausgefahren ist, der aber auch die jüdischen Gesetze kennt von Mose und der auch die vielen, vielen, vielen Regeln kennt, die Schriftgelehrten noch zusätzlich dort gegeben haben. Römischer Hauptmann, jüdischer Fischer. Die Tür ist eigentlich zu, da ist eine Mauer. Und beide allerdings erkennen die Möglichkeiten und sie nehmen sie an. Und sie gehen durch die geöffnete Tür. Bei Cornelius sieht das so aus. Er hat diesen Auftrag bekommen, lass diesen Petrus holen. Und er kann es kaum erwarten. Und seine Frömmigkeit, sein Glaube, der hat sich in seiner ganzen Familie schon rumgesprochen. Und dann heißt es hier in Vers 24, in Erwartung des wichtigsten Besuches hat er alle seine Verwandten und Freunde zusammengerufen. Alle seine Verwandten und seine nächsten Freunde. Er war gespannt wie ein Flitzebogen. Was wird da jetzt kommen? Aber ihr alle soll das auch hören. Und sie sind gekommen. Sie sind gespannt. Was werden wir hören? Und auf der anderen Seite Petrus, in den Versen 28 und 29. Er kam dahin, wird von Cornelius begrüßt, wird dann in den Raum geführt und sieht dann den Raum voller Leute. Und dann sagt er zu ihnen, während er sich mit ihm, also Petrus mit Cornelius weiter unterhielt, Vers 27, ging er ins Zimmer und fand eine große Versammlung vor. Alle Freunde und Verwandte, nur die Nächsten. Aber da war er schon sehr unterwegs und sehr umtriebig gewesen, der Cornelius. Und da sagte Petrus zu ihnen, ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder in sein Haus zu gehen. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als gemein oder unrein anzusehen. Darum kam ich auch ohne Widerstreben mit, als nach mir geschickt wurde. Beide sind offen für die Anweisungen Gottes, für die Stimme, die sie gehört haben, und gehen durch diese offene Tür. Und gerade bei dem, was Petrus hier gesagt hat, fand ich sehr bezeichnend, wo zwei Dinge. Einmal, Gott hat mir gezeigt. Nicht ich habe selber erkannt oder irgendjemand anders hat mir das gesagt. Gott hat mir gezeigt. Er hat ihm ja auch was gezeigt. Die Tiere. Nein. Jetzt versteht Petrus endlich mal, worum es wirklich geht. Gott hat mir gezeigt, zweitens, keinen Menschen als gemein oder unrein anzusehen. Gemein oder unrein, das sind die gleichen Begriffe, die er vorher für die Tiere in diesem Tuch verwendet hat. So stark war die Mauer. So ein Tier da werde ich niemals essen. Zu so einem Menschen werde ich niemals gehen. Aber Gott sagt, doch, da unten stehen schon Leute, die holen dich ab. Die warten auf dich. Gott öffnet Türen. Und Petrus geht mit. Und er, genauso wie Cornelius, sie erkennen die Chancen, die die neue Situation mit sich bringt. Sie gehen durch die offene Tür hindurch und sind auch sogar bereit, festgefahrene Wege zu verlassen. Ja, festgefahrene Wege, das ist ja auch so eine Geschichte. Ja, wir sind ja auch oftmals den Sinn gefahren in unseren Wegen. Und den Sinn kommt mir dann eben so eine unbefestigte Straße und es hat geregnet, es ist alles matschig gewesen und dann fährt ein Auto da durch, da fährt noch ein Auto oder auch ein Eselskarren oder was auch immer dann da so durch und es bilden sich dann so Spuren dann da drin. Und es regnet nicht mehr und das alles wird hart. Und wenn man dann in dieser Spur unterwegs ist, dann kann man da eigentlich auch gar nicht rausschleudern. Das ist fast so wie auf Schienen fahren. Ja? So festgefahrene Wege. Auf denen sind wir unterwegs, dann kann uns auch nichts passieren. Und deshalb ist es ja auch so schwer, diese festgefahrenen und diese eingefahrenen Wege auch zu verlassen. Aber Cornelius und Petrus, sie tun genau das. Sie verlassen diese festgefahrenen und eingefahrenen Wege. Weil sie vorbereitet wurden und weil Gott ihnen gezeigt hat, was dran ist. Trotz all dem, was sie im Hintergrund haben, trotz dessen, was sie erlebt haben, trotz dem, wovon sie geprägt worden waren, egal. Ja. Und da greife ich auch nochmal zurück auf die letzte Woche von die Predigt von John, wo er das gesagt hat, eine Münze hat eine Prägung. Und da kann ich nicht einfach so drüber wegwischen und dann ist das weg. Das kann ich nicht abwischen. ja, sondern dass es da ordentlich reingestanzt worden oder wie auch immer die das jetzt machen, wahrscheinlich schon reingestanzt. Und diese Prägung bleibt. Und solange diese Prägung auch darauf gut zu erkennen ist, kann ich das auch dafür verwenden, wofür es gedacht ist. Ich kann nämlich bezahlen damit. Bezahlt ist ja schon. Ja, aber ich kann bezahlen damit. Und da muss echt schon eine große Kraft wirken, damit diese Prägung weggeht. Also mindestens genauso wie diese Prägung, um die Prägung da reinzustanzen, muss eben auch so eine Kraft kommen, dass man dort wieder wegkommt. Und das muss auch Gottes Kraft manchmal bei uns sein oder sie auch angewendet werden, damit wir von unserer Prägung loskommen. Dazu gleich aber noch ein bisschen mehr, damit wir nicht festhalten an dem, was uns schon immer vertraut war, weil wir auch empfanden, dass es gut war und vor allem, weil es uns auch Sicherheit gegeben hat. Ja, wir fühlten uns gut damit oder fühlen uns immer gut damit. Jetzt kommen Veränderungen. Gott gewollte Veränderungen. Das kann in meinem persönlichen Leben passieren, das kann aber auch im Leben der Gemeinde passieren. Wie gehen wir damit um? Gott weiß, dass er das, was vorher gewesen ist, nicht einfach so wegwischen kann. Er muss an uns arbeiten, er muss uns vorbereiten, damit wir bereit werden, uns auf diese Veränderungen einzulassen. Damit wir durch die offenen Türen, die er aufgemacht hat, hindurchgehen. Bereit sind, dort auch hindurchzugehen. Ich hatte in dieser Woche noch einen Geburtstagsgruß von einer Kollegin bekommen aus Süddeutschland. Ja gut, letzten Sonntag konnte sie nicht schreiben, dann hat sie nicht gearbeitet, genauso wenig wie ich, also zumindest nicht im Büro. Und dann hat sie am Mittwoch, nachträglich, ne, noch herzlichen Glückwunsch und alles Gute und so weiter. Ne? Wunderbar. Und alles Liebe und bleib so, wie du bist. Kennt ihr das? Ja, ne? Ich hoffe, das haben schon ganz viele zu euch gesagt. Das ist ja auch was Positives. Das ist ja auch gut gemeint. Ist auch eine Wertschätzung des anderen. Bleib so, wie du bist. Das ist gut so. Das ist aber nicht der Plan Gottes für mich. Das ist nicht der Plan Gottes für dich. Gott arbeitet an uns. Und Gott will, dass wir uns verändern. Immer wieder und immer mehr verändern. Natürlich zum Guten hin oder noch besser ausgedrückt, nach seinem Vorbild ausstrecken. Ja? Und dort anders werden, uns verändern lassen. Deswegen wünsche ich so manchem auch gerne mal zum Geburtstag. Ach ja, übrigens, bleib nicht so, wie du bist, sondern lass dich verändern. Lass dich verändern von Jesus Christus, von Gott. Und deshalb sei offen für die Türen, die Gott öffnet, die Gott dir öffnet, vielleicht sogar nur dir öffnet. Und lass dich von ihm vorbereiten, um sie zu erkennen und auch hindurchzugehen. Und hinterfrage deine Prägung. Stimmt sie mit dem überein, was die Bibel, das Wort Gottes, sagt? Ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Ich wurde eben schon ein bisschen überrascht. Jo, jetzt haben wir seit anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder eine Kollekte durchgeführt. Aber jetzt wisst ihr ja, wo euer Portemonnaie ist. Holt mal alle euer Portemonnaie raus. Ja? Ich meine, ihr habt ja alle einen Schein gegeben. Ne? Von daher werdet ihr ja sicherlich auch noch mal eine Münze dort finden. Und holt eine Münze heraus. Holt eine Münze heraus. Ihr Frauen, ihr dürft euch auch euren Männern eine Münze geben oder umgekehrt. Ne? Ja? Der kriegt heute schon sein Taschengeld. Und legt sie euch irgendwo hin, wo ihr sie jeden Tag seht. Ja, nee, nicht einen Cent. Ja, darf schon ein bisschen hochwertiger sein. Ne? Ja, aber letztlich ist auch egal. Auf jeder Münze erkennen wir die Prägung, die da ist. Auf jeder. Vielleicht legt ihr sie auch in eure Bibel. Und wenn ihr jeden Tag dann da lest, ne, schlagt die Bibel auf und ihr denkt an die Prägung. Und dann sprecht bitte ein Gebet, wenn ihr diese Münze seht. Oder ihr dürft sie auch in die Hand nehmen. Gott, löse mich von meiner Prägung. Überall dort, wo sie nicht mit dir, mit deinem Wort, mit deinem Willen, mit deinem Vorhaben, mit den offenen Türen, die du jetzt aufgemacht hast für mich und für meine Familie, für meine Gemeinde, nicht übereinstimmt. löse du mich von meiner Prägung. Mach das bitte jeden Tag diese Woche. Und wenn ihr das als positiv empfindet, dann dürft ihr das natürlich verlängern. Und wenn ihr das nötig habt, dann müsst ihr das sogar verlängern. Dass Gott uns löst von unseren Prägungen, dass wir offen werden für sein Wirken, das oftmals so ganz anders ist. Das ist ja alles gar nicht schlecht gedacht, so wie wir geprägt sind, sondern das soll uns ja auch helfen in unserem persönlichen Glaubensleben Tag für Tag. Wir müssen aber auch feststellen oder es immer wieder auch untersuchen, stimmt das echt noch mit dem überein, was Gottes Wort sagt und was er von mir will. Ja, dazu sind wir schon aufgefordert. Ja. Also, ne, jeden Tag denkt an eure Münze. Gott, löse mich von meiner Prägung und drücke du deinen neuen Stempel tief hinein. Und wenn ihr da irgendwas Besonderes erlebt habt, vielleicht spricht Gott zu euch. Vielleicht kommt ein Tuch vom Himmel und da sind noch ganz viele andere Münzen drin, die auch alle neu geprägt werden müssen. Oder was auch immer dort passieren mag. Erzählt es mir gerne. Oder erzählt es auch hier in der Gemeinde. Kein Muss hier vorne zu sein, reicht auch erstmal, ihr dürft es mir erzählen oder auch jemandem anderen erzählen, dass Gott eure Prägung da genommen hat und euch davon auch löst. Petrus erkennt, wir gehen wieder in den Text hinein, Vers 34 und 35. Petrus fing an und sagte: Nun begreife ich erst in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern wer sich in Ehrfurcht vor ihm beugt, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm willkommen, zu welchem Volk er auch immer gehören mag. Halleluja! Oben steht Gott im Himmel und sagt, du hast begriffen, Petrus. Genau das, genau darum geht es. Und das ist der Wendepunkt in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Du hast verstanden, die Türen, die zu waren, die Mauern, die gebaut waren, die habe ich geöffnet. Und du bist hindurchgegangen und hast das wahrgenommen und sprichst zu den Leuten und du erklärst ihnen die Wahrheit über Jesus Christus. Die haben aus dem Judentum schon gewusst, ja, so wie viele andere Juden ja auch in dem Land. Ja. Aber viele wollten nicht akzeptieren oder nicht annehmen, dass es dieser Jesus von Nazareth tatsächlich gewesen ist, der sein Leben gelassen hat für alle Menschen, der für ihre Sünden gestorben ist und der somit der angekündigte Messias ist. Und während er noch redet, da verwandeln sich die vielen Fragezeichen, die die Zuhörer noch hatten, die Cornelius auch hatte. Warum soll ich bloß diesen Petrus holen? Ich habe die lateinische Schule in, weiß ich nicht, irgendwo besucht. Ja? Und der kommt hier vom Fischerdorf da. Ja? Warum sollte ich diesen Petrus holen? Und aus diesen Fragezeichen, da werden Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ah, ich verstehe, Ausrufezeichen. Deshalb, das ist bedeutet, das ist gemeint damit. Und das wird gar nicht ausdrücklich beschrieben, aber die Menschen, die Zuhörer, viele von ihnen, oder wenn nicht sogar alle, kommen zum Glauben während der Predigt von Petrus. Und das ist daran zu erkennen, dass der Heilige Geist auf sie fällt. Der Heilige Geist! Und Petrus war nicht allein aus Joppe gekommen. Sechs Männer waren noch mit ihm gekommen. Die Zahl wird nicht in Kapitel 10, sondern erst in Kapitel 11 genannt. Die sehen auch und erkennen, dass wirklich der Heilige Geist gekommen ist, weil genauso wie es damals an Pfingsten war, fangen diese Leute auf einmal an, in anderen Sprachen zu reden. Und das wollte ich auch vorlesen hier, weil das ist wirklich auch gut. Ja, fangen diese Leute auch an zu reden. Damit sind wir, ja, jetzt habe ich mich selber überholt. Damit sind wir dann auch schon bei dem Punkt 3, dass wir die Wirkung des Wortes Gottes zulassen und ja, sie erwarten und dann auch zulassen. Noch einmal ganz kurz zurück, zu welchem Volk er auch immer gehört. Also Petrus hat es verstanden. Ja, das ist die offene Tür, da geh hindurch. Und die Menschen kommen da eben auch zum Glauben. Diese Beschreibung, die er da hat, die Wer immer sich in Ehrfurcht vor ihm beugt, wer ihn fürchtet, Gerechtigkeit übt, der ist ihm willkommen, zu welchem Volk auch er gehört. Und diese Beschreibung, die passt ganz genau zu dem, was Cornelius auch über Cornelius gesagt wird. Aber er ist noch nicht an dem Punkt, an dem Gott ihn haben will. Und selbst eben fromm zu sein, ja Gutes zu tun, ja sogar ein treuer Beter zu sein, alles in Vers 2 Beschreibung von Cornelius, reicht nicht aus. Und deshalb sollte er ihn holen. Und Petrus ist gekommen, ja, das haben wir auch schon festgestellt. Auch er betritt Neuland. Und er ist aber genau auf der Linie, auf dem roten Faden, der sich ja von Beginn an durch die Apostelgeschichte zieht. Wir sind schon seit knapp einem Jahr in der Apostelgeschichte unterwegs. Ne? Immer wieder mal nicht so ganz streng nach Vorgabe, sondern immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen. Welches ist der Vers, den wir am häufigsten zitiert haben in der Apostelgeschichte? Ich glaube, der kam fast in jeder Predigt vor, ne? Oder in ganz vielen. Kapitel 1, Vers 8. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und ihr werdet meine Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien. Auch da mussten die jüdischen Christen schon einmal kräftig schlucken, um da überhaupt hinzugehen, zu diesen Halbjuden. Und in der ganzen Welt. Der entscheidende Wendepunkt in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Die Tür öffnet sich für die ganze Welt. Ja, sind immer noch in Judäa, da Caesarea, ja, aber es geht weiter. Die Wirkung des Wortes Gottes erwarten und sie auch zulassen. Petrus predigt zum ersten Mal zu Nichtjuden. Zum ersten Mal. Und das hatte ich ja eben schon kurz in meinem Übereifer schon erwähnt. Die Leute hören das und sie erkennen das, was er zu ihnen sagt. Und sie nehmen das im Glauben an. Und Petrus erkennt das und auch seine Begleiter erkennen das, weil nämlich der Heilige Geist auf diese Leute kommt. Sie eben auch, Vers 46, in anderen Sprachen reden und Gott preisen, ebenso wie das bei der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten gewesen ist. Und dann hatte Petrus auch gar kein Problem, ey Jungs, spricht er da seine Brüder an, die auch mit ihm aus Joppe kamen, was hindert es uns jetzt noch, diese Leute auch taufen zu lassen? Ja? Ja. Die haben den Heiligen Geist, die glauben. Dann können sie auch durch die Taufe bezeugen, wie ich gehöre zu Jesus. Und bei mir hat sich was getan, bei mir hat sich was verändert. Ganz gravierend verändert sogar. Meine Fragen wurden beantwortet. Wir haben die Antwort schlechthin gefunden. Jesus Christus ist der Messias, der bei den Juden auch schon lange angekündigt war. Und das nehmen sie mit und da gehen sie auch weiter. Und im Zusammenhang der Apostelgeschichte ist das auch ganz wichtig, denn es erfüllt sich eben hier genau das, was Gott schon ganz am Anfang der Bibel gesagt hat, als er Abraham berufen hat. 1. Mose, das allererste biblische Buch, Kapitel 12, Vers 3. Komm, Abraham, aus deiner Stadt heraus, verlass deine festgefahrenen Wege, ich will dich in ein neues Land bringen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der ganzen Erde. Gott hat ganz schön viel Zeit zugebracht, um aus einem einzigen Mann, der noch nicht mal Familie hatte, ja, kinderlos noch, ein Volk zu machen. Das hat Jahrhunderte gedauert. Er hat dieses Volk befreit, in ein neues Land gebracht und hat ihnen dann eben auch gezeigt, wie sie leben können. Aber wahrscheinlich hat er sich auch mehr über sie geärgert, als sich an ihnen gefreut. Dass sie immer wieder davon abgewichen sind. Aber wir wollen auch nicht den Stab über jemanden brechen, weil oft sind wir wahrscheinlich auch gar nicht viel besser. Gott hat sehr viel Zeit zugebracht, um ein Volk zu bilden, dem er ganz besonders zugewandt war. Aber es ist nie seine Absicht gewesen, sich nur um Israel zu kümmern. Nie. Das ist eher eine besondere Stellung, die die Israeliten haben, ganz klar, auch heute noch. auch das Volk Israel, das Land Israel, mit all den Problemen, die es dort auch gibt, politischer Art, ja, sondern das, was Gott vorhatte, galt immer für alle Menschen. Dieser Wendepunkt hat auch Auswirkungen bis heute, hat auch Auswirkungen für uns. Wer weiß, wenn Petrus nicht gegangen wäre, dann wären die in Judäa und Samarien geblieben. Ach, die haben da so einen komischen Glauben da hinten. Wir sind Germanen. Wer weiß, vielleicht würden wir heute noch an germanische Götter glauben oder keine Ahnung, was auch immer uns da umtreiben würde. Ja. Auch wir haben letztlich profitiert davon. Gott hatte immer schon alle Menschen im Blick und um das umzusetzen, war allerdings eine große Vorbereitung, eine langwierige Vorbereitung nötig und er muss heute auch immer noch vorbereiten, er muss auch uns immer noch vorbereiten, denn er muss die Türen, die sich im Laufe der Zeit geschlossen haben, wieder öffnen. Und liebe Leute, so manche Tür hat sich geschlossen durch unsere Prägung. Wir sind nicht mehr offen für bestimmte Leute. Warum auch immer. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen oder sowas, ja. Oder vielleicht doch, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Manchmal tun wir uns schwer, weil Leute eine andere Sprache reden. Manchmal tun wir uns schwer, weil Leute einen anderen kulturellen Hintergrund haben, aus einer anderen sozialen Schicht kommen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Da müssen wir Buße tun. Das gehört dann mit zu unserem Gebet. Löse mich von dieser Prägung, von die sich bei mir so eingedrückt hat. Ja? Und präge du mich neu. Gott öffnet Türen, auch bei uns. Und die Frage ist jetzt an dich und an mich, gehst du da durch? Gehst du hindurch, durch diese offenen Türen, wenn Gott sie dir gezeigt hat, wenn du sie erkannt hast? Lassen wir das Wirken Gottes zu? Erwarten wir es? Und lassen uns eben vorbereiten dafür. Denn wenn wir da mit Gott unterwegs sind, dann kann ich euch eins versprechen. Dass dein Leben und mein Leben und das Leben der Gemeinde hier im Casino, in den anderen Gemeinden in Bielefeld, in den Gemeinden weltweit, kann das Leben interessanter und spannender werden als jeder Roman von Titus Müller. Weil der Autor Gott selbst ist und er möchte deine und meine Lebensgeschichte schreiben. Lass dich darauf ein, so wie es hier in Apostelgeschichte 10 Cornelius und Petrus gemacht haben. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus Christus, hab du von ganzem Herzen Dank, dass du für unsere Schuld und Sünde bezahlt hast. Du hast sie überdeckt, du hast sie weggenommen, du hast uns frei gemacht. Wir können das echt nicht verstehen. Das geht wirklich über alles hinaus, was eigentlich so menschlich denkbar ist. Aber das ist ja auch ganz verständlich so, weil du eben nicht menschlich, sondern göttlich bist. Vielen Dank, dass du auch heute noch in unserer Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben uns neue Wege zeigen willst, du auch Türen öffnest und hilfst uns, dass wir sie erkennen und dass wir auch dein Reden verstehen und dass wir in und mit dir, mit deiner Kraft durch diese offenen Türen hindurchgehen. Da, wo du uns hinschickst, du möchtest alle Menschen erreichen mit deiner guten Nachricht, mit deinem Evangelium. Da begleite du uns und danke für die Kraft, die du uns durch deinen Heiligen Geist gegeben hast. Wir werden deine Zeugen sein. Und ich bitte dich, dass du uns löst von unserer Prägung, da wo sie dir, deinem Wort und deiner Aufforderung widerspricht. Und lass uns gute Zeugen sein, die auf dich hinweisen, deinen Frieden und deine Liebe, deine Trost, deine Geborgenheit ausstrahlen. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.